Das Thema meiner Predigt lautet ein Leben zur Ehre Gottes und der Predigttext stammt aus Lukas 17, Vers 11 bis 19 in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 135 oder 134 im Neuen Testament. Lukas 17, 11 bis 19. Und es begab sich, da er reisete gen Jerusalem, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in einen Markt kam, begegnete ihm 10 aussätzige Männer, die stunden von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeiget euch den Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er gesund worden war, kehrte er um und preisete Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihrer nicht 10 rein worden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrete und gäbe Gott die Ehre, denn dieser Fremdling? Und sprach zu ihm: Stehe auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Bevor wir auf den Text eingehen, möchte ich etwas zum Aussatz sagen. Aussatz und Lepra ist das Gleiche. Es ist eine durch Tröpfcheninfektion ansteckende Infektionskrankheit. Zur Zeit Jesu war Aussatz tödlich. Bei Aussatz oder Lepra sterben die Nerven ab und in der Folge davon werden ganze Körperteile von Geschwüren befallen, Knochen, Muskeln, Sehnen, innere Organe, bis der Mensch schließlich daran stirbt. Seit 1980 können Aussätzliche geheilt werden. Aber vor 2000 Jahren war die Medizin machtlos gegen Aussatz. Deshalb war Aussatz immer ein Todesurteil für die Menschen. Über den Umgang mit Aussatz redet 3. Mose 13. Könnt ihr dort nachlesen. Aussätzige verloren den Kontakt zu ihrer Familie. Bei der Diagnose Aussatz mussten sich Ehepartner trennen. Familienmitglieder wurden von der Familie ausgeschlossen. Menschen mit Aussatz durften am religiösen Leben nicht teilnehmen. Und die Erkrankten wurden vom Priester als unrein erklärt. Und um jegliche Ansteckung zu vermeiden, wurden Aussätzige von der gesunden Bevölkerung vollständig abgesondert. Aussätzige lebten außerhalb der Ortschaften, fern von der übrigen Bevölkerung. Sie hausten normalerweise in Höhlen oder in offenen Gräbern. Sie waren nur sehr spärlich mit Kleidung und Essensresten versorgt, weil gesunde Menschen logischerweise immer Angst vor diesen Leuten hatten. Und wie der Aussatz durch Infektion seinen Sitz im Innern des Körpers hat, also der ganze Körper ist mit diesen Bakterien voll und alles durchdringt, so verdirbt, so ist es auch mit unserer Sünde. Die Bibel hat Aussatz und Sünde immer miteinander verglichen. Sünde wohnt in unserem Herzen und Sünde zerstört unser ganzes Leben. Deshalb ist der Aussatz ein Sinnbild für die Sünde. Kommen wir zum ersten Punkt in unserer Geschichte. Jesus befreit von der tödlichen Krankheit der Sünde. In Lukas 17, 11 steht: Und es begab sich, da er reisete gen Jerusalem, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Er zog durch Samarien. Später in Vers 16 ist von einem Samariter die Rede, der sich bei Jesus bedankt hat. Und er wird von Jesus, der Samariter wird von Jesus in Vers 18 als Fremdling bezeichnet. Samariter waren verachtete Halbjuden. Samariter dienten Gott und den Götzen. Deshalb wollte kein Jude mit einem Samariter etwas zu tun haben. Und Jesus zog mit seinen Jüngern durch Samarien. Vers 12, und als er in einen Markt kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die stunden von Ferne. Auch die Zahl 10 ist kein Zufall. 10 ist in der Bibel die Zahl der Heiden. Wo immer 10 benutzt wird, sind immer alle Heiden gemeint. Interessant, von Adam bis Noah sind es 10 Generationen, bis Gott eingreift und die Sintflut schickt und die ganze Welt vernichtet. Danach war Noah der Vater der Heiden. Das Geschlechtsregister von Noah der Heiden seit Noah findet sich in 1. Mose 10. In 1. Mose 10, Vers 10 finden wir das erste Königreich der Heiden. In Apostelgeschichte 10 wird den Heiden das Evangelium gepredigt. Die Zahl 10 ist immer eng mit Heiden verbunden. Und der 10. Aussätzige war ja auch ein Heide, ein Samariter. Und Jesus begegnet den 10 Aussätzigen mit dem Hinweis, dass hier alle Heiden, alle Menschen gemeint sind. Und die 10 Aussätzigen standen von ferne, weil ihnen verboten war, zu nahe an gesunde Menschen zu kommen. Vers 13, und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser. Die 10 Aussätzigen waren verzweifelt. Ihr Aussatz war der sichere Weg in den Tod. Sie hatten mit dem Aussatz alles verloren. Sie lebten wie Tiere fernab von jeder Zivilisation. Alle Leute warteten nur darauf, dass sie irgendwann starben. Jede Hoffnung auf eine Besserung hatten sie schon lange begraben. Und sie waren logischerweise vollkommen verzweifelt über ihren eigenen Zustand. Das Einzige, was in ihrem Leben sicher war, das war der Tod. Und in ihrer Verzweiflung rufen sie zu Jesus. Sie hatten von Jesus gehört. Sie hatten gehört, dass er Wunder tat und Kranke gesund gemacht hat. Und so riefen sie mit lauter Stimme, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Sie wussten, mir kann nur ein Wunder helfen. Nur Jesus war in der Lage, sie aus dem Weg des Todes zurück ins Leben zu bringen. Ich habe vorher davon gesprochen, der Aussatz ist ein Bild in der Bibel für die Sünde, die auch den sicheren Tod bringt. Sünde und Aussatz haben viele Ähnlichkeiten. Sünde kriegst du nicht mehr los. Sünde verfolgt dich immer. Du kannst Sünde aus eigener Kraft nicht besiegen. Sünde hat, wie der Aussatz, den Sitz tief im Innern deines Herzens. Sünde wohnt in unserem Herzen, sagt die Bibel. Und Sünde zerstört uns von innen heraus. Markus 7, Vers 21, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, gehen heraus böse Gedanken. Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, also Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Menschen, der alte Luther sagt, gemein oder unrein. Matthäus 15, 19, denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Die Bibel sagt, wir sind total kaputt von der Sünde. Wir sind elende Sünder. David betet im Psalm 143, Vers 1 bis 2. Wir lesen dort einen Psalm Davids: Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Wahrheit willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen und geh nicht ins Gericht mit deinem Knechte, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Haben wir das gehört? Vor Gott ist kein Lebendiger gerecht. Und bei keinem gibt es keine Ausnahme. Wir sind alle infiziert mit der todbringenden Krankheit der Sünde. Und Paulus sagt in Römer 3, Vers 10 bis 17, denn wie geschrieben steht, da ist nicht der gerecht sei, auch nicht einer. Da ist nicht der verständig sei, da ist nicht der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und alle und allesamt untüchtig worden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offen Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind einen Blut zu vergießen. In ihren Wegen ist Eitel, Unfall und Herzeleid. Und den Weg des Friedens wissen sie nicht. So ist das. Den Weg des Friedens wissen sie nicht. Deshalb gibt es ohne Jesus auch keinen Frieden. In unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Gemeinden, in unseren Betrieben, in unseren Ortschaften und in unseren Regierungen. Den Weg des Friedens wissen sie nicht. Der Aussatz unserer Sünde ist von uns Menschen unbesiegbar. Ohne Jesus wird kein Mensch die Macht der Sünde brechen können. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Das weiß ich von mir selber. Wir sehen unsere eigene Sünde nicht. Wir sind blind für unsere eigene Schuld. Es ist sogar so schlimm, dass manche Menschen glauben, dass sie überhaupt keine Schuld haben. Da fragst du jemand, hast du Vergebung deiner Schuld? Und dein Gegenüber schaut dich ungläubig an und fragt, was meinst du, welche Schuld? Ist mir passiert, ein intelligenter Mann. Und so gehen die meisten Menschen ohne Sündenerkenntnis durch ihr Leben. Und sie fragen sich ständig, warum ihr Leben nicht funktioniert. Warum sie keinen Frieden haben im Herzen. Warum sie keine Freude haben. Dabei kommt alles von der Sünde, die in unserem Herzen wohnt, sagt die Bibel. Wenn wir die nicht vergeben haben, gehen wir daran kaputt. Und die Folge davon ist Römer 6, Vers 23 am Anfang, denn der Tod ist der Sünde Sold. Der Lohn unserer Sünde ist der Tod, und zwar der ewige Tod im Gefängnis der Hölle, aus der kein Mensch herauskommt. Der Aussatz der Sünde zerstört dein Leben hier auf dieser Erde, und am Ende kommst du ohne Vergebung in die Hölle. Das hat Gott in seinem Wort immer klar gemacht. Da gibt es keinen Zweifel. Deshalb ist das Wichtigste, was du in deinem Leben brauchst, Vergebung deiner Schuld und Sünde. Ohne Vergebung haben wir keine Chance, vor Gott gerecht zu werden. Nur Jesus hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Offenbarung 1, 18 sagt Jesus, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Deshalb ist das Wichtigste im Leben, dass Menschen Buße tun und Jesus annehmen. Nur Jesus kann dir vergeben und er kann dich von dem Aussatz der Sünde, die genauso ist wie der Aussatz, nur er kann dich von diesem Aussatz befreien. Und wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir ihm Raum geben, dann passiert etwas Wunderbares in unserem Leben. Dann kehren mit Jesus die Freude und der Friede in unserem Herzen ein, auch wenn das immer umkämpft ist. Wir sind die reichsten Menschen auf diesem Planeten, wenn wir Jesus haben. Und Petrus schwärmt davon. In 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9 sind zwar einige Verse, aber ich muss euch die lesen. Dort schwärmt Petrus, er sagt, gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dann sagt er, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Stellt euch das vor. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Aus Gottes Macht bewahrt werdet, nicht deine Macht, aus Gottes Macht bewahrt werdet zur Seligkeit. Welche zubereitet ist, dass ihr offenbar werdet zu der letzten Zeit, in welcher ihr euch freuen werdet, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube rechtend schaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lobe, Preis und Ehren, wenn nun offenbaret wird Jesus Christus. Welchen ihr nicht gesehen habt und doch lieb habt und nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht seht, so werdet ihr euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude und das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelenseligkeit. Wenn wir bei Jesus sind, werden wir uns freuen, hier steht mit unaussprechlicher und herrlicher Freude und wir werden der Seelenseligkeit erhalten. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe im Himmel, das uns Jesus geschenkt hat. Dabei vergessen wir, wo wir herkommen. Wir waren alle gefangen im Aussatz der Sünde, geknechtet unter der gewaltigen Zerstörung, die der Satan mit seiner Bosheit und seinem Aussatz in uns angerichtet haben. Kommen wir zurück zur Geschichte. Auch bei den 10 Aussätzigen geschieht eine gewaltige Veränderung, als sie mit ihrem Aussatz zu Jesus kommen und ihm zurufen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser, Vers 14. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeiget euch den Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. Ist das nicht hochinteressant, was hier steht? Als die Aussätzigen Jesus um Hilfe bitten, da hat Jesus sie nicht auf der Stelle gesund gemacht. Er hat ihnen gesagt, was sie jetzt tun sollen. Er sagt, geht hin und zeiget euch den Priestern. Das war die Vorgabe aus 3. Mose 13. Der Priester musste feststellen, ob jemand Aussatz hat oder nicht. Deshalb sagt Jesus, geht zum Priester, damit er überprüft, ob ihr gesund seid oder nicht, ob ihr Aussatz habt oder nicht. Und die Aussätzigen gingen los, obwohl sie noch den Aussatz hatten. Sie sahen das ja an ihren Narben und an ihrer Haut. Und dann geschah das Wunder, als sie hingingen. Hier steht, und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. Deshalb glaube daran, dass nur Jesus dich retten kann. Und dann nimm ihn an und du wirst errettet werden. Du musst zu Jesus gehen, auch wenn du nicht alles verstehst, so wie die Aussätzigen. Du musst den Schritt tun, wenn du Vergebung und ewiges Leben haben willst. Johannes 1, 12. Wie vielen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wir können nichts tun, um vom Aussatz der Sünde rein zu werden. Aber du musst das tun, was Jesus von dir verlangt. Auch wenn du den Eindruck hast, es hat mit dem gar nichts zu tun. Glaube an ihn, vertraue ihm. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Tue Buße, bitte ihn um Vergebung und lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Zu diesem ersten Schritt musst du bereit sein, sonst passiert nichts in deinem Leben. Kein Mensch wird gegen seinen Willen gerettet. Ohne Buße und Demut geht es nicht. Ohne das feste Vertrauen in den stellvertretenden Tod Jesu gibt es keine Erlösung. Die Aussätzigen gehen diesen Schritt zu den Priestern und obwohl sie es nicht verstehen, tun sie ihn. Es war für sie nicht logisch. Warum sollten sie gehen, wo sie noch Aussatz haben? Aber sie folgen der Aufforderung Jesu, sie tun, was er verlangt. So ist das bei jedem Menschen. Bekehre dich zu Jesus, auch wenn du es nicht verstehst. Nimm Jesus an, auch wenn es dir nicht logisch erscheint. Bitte ihn um Vergebung deiner Schuld und bitte ihn, der Herr deines Lebens zu sein. Tue, was Jesus von dir verlangt und du wirst gerettet werden und du wirst ewiges Leben haben. Und dann steht hier, da wurden sie rein. Stellen wir uns dieses Wunder vor. Sie wurden rein. Sie wurden gesund vom ganzen Aussatz. Das war unglaublich. Das war nicht zu fassen. Was das für einen Menschen bedeutet hat, der Aussatz hatte, können wir uns nicht vorstellen. Sie konnten wieder zu ihrer Familie. Sie konnten wieder zu ihrem Ehepartner, in ihren Beruf, in den Tempel, zu ihren Freunden. Die Freude über dieses neu geschenkte Leben war garantiert unbeschreiblich groß. Sie hatten mit dem Leben schon abgeschlossen. Sie hatten keine Hoffnung mehr. Und jetzt dieses Wunder. Sie wurden rein. Wisst ihr, unser großes Problem ist, dass wir alle zusammen nicht verstehen, wie gewaltig das Werk der Erlösung Jesu war für uns. Ich verstehe es auch nicht. Was Jesus mit seinem vergossenen Blut bei uns heil gemacht hat, was kaputt und krank war, ist so großartig und so herrlich. Wir werden das erst in der Ewigkeit begreifen. So richtig begreifen. Mein zweiter Punkt, Dankbarkeit führt immer zur Umkehr. Vers 15, einer aber unter ihnen, da er sah, dass er gesund worden war, kehrete er um und preisete Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankete ihm, und das war ein Samariter. Warum kehrte der Samariter um zu Jesus? Hier steht, einer unter ihnen, da er sah, dass er gesund worden war. Er sah, ich bin gesund. Das hat ihn umgehauen. Damit hatte er nicht gerechnet. Was ihm vollkommen unmöglich erschien, war passiert. Als er das sah, musste er zu Jesus umkehren. Als der Samariter erkannte, was ihm widerfahren war, da ging er zu Jesus mit einem Herzen voller Dankbarkeit. Ich denke, das Herz ist geplatzt vor Dankbarkeit. Ich glaube, die allermeisten Christen, die sich bekehrt haben, verstehen gar nicht, was ihnen widerfahren ist. Ich denke, keiner von uns versteht die ganze Dimension der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Verstehst du, dass du ganz sicher in den Himmel kommst, wenn du stirbst? Weil du Jesus als deinen Herrn und Heiland angenommen hast. Du bist sein Kind. Verstehst du, dass Jesus alle deine Schuld und Sünde am Kreuz bezahlt hat? Hast du verstanden, dass der allmächtige Gott seinen Sohn gesandt hat? Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der sein Blut für dich vergossen hat. Hast du verstanden, dass Jesus dich für alle Ewigkeit errettet hat? Verstehst du, dass du, auch wenn du noch so versagst, nicht in die Hölle kommst? Wenn du das wirklich verstehst, dann ist deine Dankbarkeit doch die logische Konsequenz. Dann kannst du doch nicht anders als für Jesus leben, oder? Viele Christen nehmen das nicht ernst. Sie glauben, Jesus ist einfach nur das, was man braucht, um eine Lösung für die Ewigkeit zu haben. Und dann ist Jesus wie die Sahne auf dem Eis, wie der Milchschau auf dem Kaffee. Mit Jesus ist alles geregelt, dann ist mein Leben perfekt und dann lebe ich wie vorher. Wenn ich Jesus habe, dann tue ich das, was mir wichtig ist. Dann setze ich meine Prioritäten um. Von einem Leben in Dankbarkeit Jesus gegenüber sieht man nichts mehr in meinem Leben. Und wenn man noch Zeit hat, dann gehe ich auch mal in den Gottesdienst und ich lese die Bibel. Ein bisschen Jesus kann er nicht schaden, wenn man sich bekehrt hat. Wie anders war das bei dem Samariter, als er sah, dass er gesund war. Er hatte verstanden, dass Jesus der einzige Grund ist, warum er befreit weiterleben konnte. Für den Samariter war Jesus plötzlich alles in seinem Leben. Jesus hatte ihn heil gemacht, gesund gemacht. Sein Aussatz war vollkommen verschwunden. Die Flecken, die Narben, sie waren weg. Wie oft kommen Christen zum Glauben und sie freuen sich darüber und sie haben auch eine erste Liebe zu Jesus. Aber wenn man ihr Leben einige Jahre nach der Bekehrung anschaut, dann leben sie ein Leben wie vorher. Sie haben sich nicht groß verändert. Sie haben ihre eigenen Ziele, in denen Gott nichts zu melden hat. Sie tun, was sie für richtig halten. Und wenn Gott sie ermahnt, dann schalten sie auf Durchzug. Natürlich sind alle Christen, die sich bekehrt haben, errettet und sie haben ewiges Leben. Aber es kann doch nicht sein, dass wir nicht zu Jesus umkehren und aus Dankbarkeit für ihn leben, nachdem Jesus uns von den Folgen und der Macht der Sünde befreit hat. Was ist unser Fokus? Worauf konzentrieren wir unser Leben als Christen? Ist die Freude am Herrn unsere Stärke? Oder gibst du dich mit weniger zufrieden? Ist dir bewusst, was dir widerfahren ist, als Jesus dich errettet hat? Hast du verstanden, wie weitreichend deine Erlösung ist in allen Bereichen deines Lebens? Oder beschäftigst du dich immer noch mit den vielen alten Problemen, die du hast? Natürlich haben wir alle unsere Probleme und wir alle kämpfen mit Problemen in unserem Job, in unserer Familie, mit unseren Verwandten. Es gibt Probleme noch und nöcher. Aber hast du verstanden, dass seit du Jesus hast, dass du das Beste hast, was ein Mensch haben kann? Hast du verstanden, dass du Jesus hast, der sich um deine Probleme kümmert? Dass er für dich kämpft, wenn du ihm den ersten Platz gibst, wenn du ihm nachfolgst? Was Jesus uns geschenkt hat mit der Erlösung, ist größer und gewaltiger wie jede Befreiung vom Aussatz und von irgendeiner todbringenden Krankheit. Das sollte doch uns eigentlich unendlich dankbar machen, oder? Dankbarkeit gegenüber Jesus ist so wichtig, denn ein dankbarer Christ ist immer ein glücklicher Christ. Schauen wir doch, was der Samariter macht. Das ist der Kern meiner heutigen Botschaft. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er gesund war, kehrte er um. Er kehrt um. Es ging nicht so weiter wie früher. Er macht nicht weiter mit der gleichen Sünde und mit der gleichen Gemeinschaft. Er kehrt um und ändert sein Leben. Und dann steht, er preisete Gott mit lauter Stimme. Er hat sich nicht geschämt, immer egal, was die Menschen gesagt haben. Er wusste, was mit mir geschehen ist, ist so gewaltig, so unglaublich, das müssen andere hören. Mir ist egal, was sie denken, ich habe die Wahrheit erkannt. Und dann steht hier, er fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen. Er hat sich Jesus komplett untergeordnet. Das ist wahre Demut. Er geht auf seine Knie in den Staub der Erde und er betet Jesus an. Er preist Gott und indem er Gott preist, betet er gleichzeitig Jesus an, weil Jesus Gott selber ist. Sieht man hier in den Versen. Und mit dieser Anbetung zeigt er, Jesus ist alles für mich. Er hat mich gesund gemacht. Und ich frage dich, wie ist es mit deiner Dankbarkeit für das, was Jesus für dich getan hat? Dankbarkeit ist nicht nur ein Gefühl in dem, was ich sage. Ich bin dankbar für das, was Jesus mir getan hat. Wahre Dankbarkeit hat mit Entscheidungen und Taten in meinem Leben zu tun. So wie der Samariter, der sagte, ich kehre um, ich ändere mein Leben, ich gehöre ihm, ich liebe ihn. Ich demütige mich vor ihm. In meinem Leben dreht sich alles nur noch um ihn. Wie viel halte ich zurück? Wie viel halten wir zurück in unserem Leben? Wie viele Dinge gibt es bei uns, die wir Jesus nicht unterordnen wollen? Wie dumm sind wir eigentlich? Sei doch ehrlich, nicht vor mir, sondern vor Jesus, der dich erlöst hat, der deine Schuld bezahlt hat. Gibst du nur das, was übrig ist, an dem, was du hast, an Energie, an Zeit, an Geld, an Hingabe? Frage dich selber, ist das Dankbarkeit, wenn ich da und dort mal in den Gottesdienst komme und sonst tue ich, was ich will? Das hat doch nichts mit Dankbarkeit zu tun. Dankbar bin ich dann, wenn die Menschen, die mich kennen, das auch merken. Und sie fragen dich, warum ist dir Jesus und die Gemeinde so wichtig? Warum nimmst du diesen Kampf und diese Auseinandersetzung auf dich? Warum scheust du keinen Kampf für Jesus? Denn das wissen wir ja hoffentlich, ohne Kampf geht nichts, wenn wir etwas für Jesus tun wollen. Weil der Satan nicht will, dass wir ein Leben in Dankbarkeit für Jesus leben. So viele Christen zeigen mit ihrem Verhalten gegenüber ihrer eigenen Familie, gegenüber Fremden, dass Jesus nicht so wichtig ist. Sobald etwas kommt, was zwischen reinkommt, gehen sie einfach nicht. Sie lassen sich von jedem Widerstand abbringen, Jesus den ersten Platz zu geben. Und sie überlegen gar nicht, welche Auswirkungen das hat auf ihre Familie und auf ihre Freunde. Weil sie allen zeigen, dass ihnen Jesus und die Erlösung nichts wert ist. Und am Schluss von Vers 16 steht noch, und das war ein Samariter. Das war ein verachteter Mensch. In den Augen der Juden. Ein Mensch zweiter Klasse. Und der Samariter war der Einzige, der sich bedankt hat. Die 9 anderen Menschen, die Jesus vom Aussatz befreit hatte, waren wahrscheinlich alles Juden. Sie waren stolze Menschen. Und das, obwohl es keinen Grund gab, stolz zu sein. Schließlich waren ja alle am Aussatz erkrankt. Schließlich waren ja alle auf die Erlösung und Errettung angewiesen. Bei Jesus zählt eben nicht, wo du herkommst, was du hast und wer du bist. Wer zu groß von sich denkt, hat nicht verstanden, wie erlösungsbedürftig und wie verloren er ist, den kann Gott nicht gebrauchen. Jakobus 4, Vers 6 am Ende steht, Gott widersteht den Hoffärtigen, also er ist gegen die Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gott hasst unseren Stolz, weil Stolz eine vollkommen unwürdige Eigenschaft ist für einen erlösten Sünder. kein Mensch hat irgendeinen Grund, sich in Gedanken über andere Sünder zu erheben. Wir alle sind, was unsere Verlorenheit angeht, mit allen Menschen auf der gleichen Ebene. Und dann mein letzter Punkt, erlöste Menschen sind dankbare Menschen. Vers 17, Jesus aber antwortete und sprach, sind ihrer nicht 10 rein worden, wo sind aber die 9? Jesus hatte erwartet, dass alle 10 geheilten Aussätzigen kommen und sich bei ihm bedanken. Das ist doch klar, aber dem war nicht so. Und Jesus ist überrascht, dass 9 es vergessen haben, ihm Danke zu sagen. Natürlich freute sich Jesus, dass der Samariter, der ausgestoßene Halbjude, sich bei ihm bedankt hatte. Aber das war nicht sein Thema. Jesus hat kein Verständnis dafür, dass 9 geheilte Aussätzige es vergessen haben, sich zu bedanken. Deshalb fragt er, wo sind aber die 9? Jesus will, dass 100% der Christen, die er erlöst hat, aus Dankbarkeit zu ihm kommen und für ihn leben. Das will Jesus. Denn Jesus hat es verdient, dass 100% zu ihm kommen und 100% ihm dienen. Und 99% ist ihm zu wenig. In Lukas 17, 18 lesen wir, hat sich keiner gefunden, der wieder umkehrete und gäbe Gott die Ehre, denn dieser Fremdling. Die Definition von Dankbarkeit ist, dass wir Gott die Ehre geben. Hier steht es. Und das zeigt sich, indem du umkehrst und für Jesus lebst. Ich lebe nicht weiter wie vorher, sondern kehre um. Und dann lesen wir in Lukas 12, Vers 48 am Ende des Verses, denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und welchem viel befohlen ist, bei dem wird man umso mehr fordern. Oder bei dem wird man viel fordern. Wir haben in unserer Gemeinde einen solchen Reichtum. Die Bibel hat bei uns einen hohen Stellenwert. Der Herr will das. Wir lehren und predigen ständig aus der Bibel. Wir haben viel verstanden, was die Bibel uns sagen möchte. Aber glauben wir ja nicht, dass Gott uns bevorzugen wird, wenn wir vor ihm stehen. Sondern Jesus wird dich fragen, was hast du mit deinem Wissen gemacht? Was hast du mit deinem Reichtum gemacht? Was hast du mit dem Wissen getan, dass du verstanden hast, dass Menschen, die keine Vergebung haben, in die Hölle kommen? Was hast du mit dem Wissen gemacht, dass Jesus von dir fordert, dass er den ersten Platz haben will? Was hast du mit dem Wissen getan, dass unser ganzes Leben ein Dank Jesus gegenüber sein soll, der uns erlöst hat? Der uns vom Aussatz der Sünde befreit hat, der alles für uns getan hat. Deshalb sagt Jesus im letzten Vers zu dem Samariter, der sich bedankt hat, Vers 19, und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus schickt den Samariter wieder fort. Er sagt, steh auf und geh hin. Denn es gibt um uns herum so viele Menschen ohne Jesus. Es gibt so viele Menschen, die im Aussatz ihrer Schuld kaputt gehen. Und wir sehen es nicht. Sünde zerstört die Leute. Unvergebene Schuld belastet die Menschen. Menschen werden psychisch krank, wenn sie keine Vergebung haben. Sie haben keine Möglichkeit, ihre Schuld anderweitig loszuwerden als bei Jesus. Die Tatsache, das Jesus uns geheilt und befreit hat, dürfen wir nicht für uns behalten. Das geht doch nicht. 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18 sind wir aufgefordert, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Hier steht nicht, seid dankbar für alle Dinge, seid dankbar für alle Triebsachen. Hier steht, seid dankbar in allen Dingen. Das heißt, du bleibst im Zustand der Dankbarkeit mit allen Problemen und mit allen Schwierigkeiten, die du durchmachst. Und später sagst du vielleicht, ich bin auch dankbar für die Triebsachen und für die Probleme, denn die Not hat mich zum Beten gebracht. Und ich habe wie die Aussätzigen verstanden, dass ich Jesus brauche. Ich habe gebetet mit Tränen in den Augen, weil es so schmerzhaft für mich war. Denn Jakobus 5, 16, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das verzweifelte Gebet, das wird Gott hören. Jona hat im Bauch des Fisches verzweifelt geschrien. Deshalb hat Gott sein Flehen gehört. Wenn es uns gut geht, dann beten wir nicht ernsthaft. Deshalb schickt Gott uns manche Zeiten der Not, dass wir zu ihm kommen. Aber auch in der Not wollen wir dankbar sein und unserem Gott vertrauen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Und so sind wir dankbar in allen Dingen, egal was kommt, weil wir wissen, unser Herr hat immer einen guten Plan für unser Leben. Das hat er versprochen. Das ist immer so gewesen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wer als erlöster Christ nicht dankbar ist, obwohl Jesus ihm alle Schuld vergeben hat, bei dem ist etwas faul. Da stimmt etwas nicht. Das sind Menschen, die nicht verstanden haben, wie verloren sie sind, wie verloren sie waren, wie der Aussatz sie kaputt gemacht hat und was Jesus für sie getan hat. Solche Menschen sind nie zufrieden. Sie haben immer etwas zu meckern. Sie haben immer etwas, was sie stört, und das gefällt Gott nicht. Deshalb freue dich an dem, was Gott geschenkt hat, was er gemacht hat, indem dass er Jesus in dein Leben gesandt hat. Und lebe für ihn mit einem Herzen voller Dank. Und kehre um, wie der Samariter, mit deinem ganzen Leben, dass wir für Jesus leben, dass wir ihm dienen. Geben wir Gott die Ehre, weil er es verdient hat. Jesus ist das größte Geschenk für uns Menschen. Er war das größte Geschenk für die Aussätzigen. Vergebung unserer Schuld ist das Größte, was wir von Jesus bekommen haben. Weil er starb, haben wir ewiges Leben. Weil Jesus starb, haben wir Vergebung durch sein Blut und einen Platz im Himmel für alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Geschichte, für dieses Beispiel der Aussätzigen. Herr, gib, dass wir nicht zu den Neuen gehören, sondern dass wir Menschen sind, die dir danken mit ihrem ganzen Leben für das, was du gemacht hast. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Tat und unserem ganzen Leben. Herr Jesus, danke für deine Vergebung. Danke für dein Blut, das du vergossen hast. Danke für diese ewige Erlösung. Der Satan darf uns nicht mehr verklagen. Wir sind gerecht gemacht, weil du alles bezahlt hast. Dir sei Lob und Dank für deine Treue. Herr Jesus, wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen.